Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich, Südtirol, der Deutschschweiz. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Erröte du stolze Asche vor einem Gott, der sich erniedrigt. Dieses Zitat von Bernhard von Clairvaux ist heute der Titel unserer Sendung. Zu Gast bei uns Abt Dr. Maximilian Heim vom Zisterzienserstift Heiligenkreuz bei Wien. Heute mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Die Vorbereitung auf das Osterfest, die österliche Bußzeit, beginnt. In der Liturgie wird das sehr eindrücklich mit dem Zeichen des Aschenkreuzes ausgedrückt, das an die Gläubigen ausgeteilt wird. Wir nähern uns mit Hilfe des heiligen Bernhard von Clairvaux dem Sinn dieses Zeichens. Von ihm stammt das Zitat, das der Titel unserer Sendung ist. Ich wiederhole noch einmal dieses Zitat: Erröte du stolze Asche vor einem Gott, der sich erniedrigt. Was es damit auf sich hat und wie wir mit diesen Gedanken die Fastenzeit als Gnadenzeit gut leben können, darum geht es heute bei uns. Eingeladen haben wir Abt Dr. Maximilian Heim aus dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz bei Wien, der sich natürlich mit dem Gedankengut des heiligen Bernhard von Clairvaux gut auskennt, der ja für die Zisterzienser der Ordensvater ist. Grüß Gott, Herr Abt.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie heute wieder einmal bei uns sind.
Ich freue mich auch sehr.
Stift Heiligenkreuz, da wo das Kreuz verehrt ist, passend, also zur Fastenzeit, dass auch Sie jetzt bei uns sind heute mit diesem Zitat, das ja vielen wahrscheinlich fremd sein wird. Damit werden wir uns ein bisschen befassen heute. Aber zuvor noch die Frage: Es gibt ja eigentlich nur noch zwei Fast- und Abstinenztage der Kirche, und das ist der heutige Aschermittwoch und dann der Karfreitag. Was bedeutet das denn eigentlich, Fast- und Abstinenztag?
Also Fasten heißt tatsächlich, dass man bereit ist, in der Nahrungsaufnahme sich sehr einzuschränken. Es ist auch heute noch so, dass es die Pflicht ist für Katholiken vom 14. bis zum 60. Lebensjahr nur eine einmalige Sättigung, also eine sättigende Speise am Tag einzunehmen. Davon sind natürlich wieder diejenigen ausgenommen, die durch Krankheit und andere Behinderungen halt das nicht einhalten können. Aber der Fasttag, also ein strenger Fasttag, ist in der Weise zu halten, dass auch wir als Christen diese beiden Tage wenigstens in Erinnerung an das Leiden Christi und an die 40-tägige Zeit, die Jesus in der Wüste für uns auch auf sich genommen hat, dass wir das mitvollziehen und nachvollziehen. Und Abstinenz bedeutet für uns, dass wir uns vor allem von Fleisch speisen, das heißt also Wurst und Fleisch, zurückhalten, dass wir das nicht essen. Natürlich kann man die Abstinenz und soll man die auch weiter als nur auf Fleischkonsum irgendwie dehnen, sondern man soll auch dann sagen, ja gut, an dem Tag esse ich zum Beispiel keine Süßigkeiten oder an dem Tag keinen Alkohol, an den beiden Tagen. Und oder ich bin auch sonst bereit, Zeichen zu setzen, wodurch meine innere Bereitschaft zum Ausdruck kommt. Ob das jetzt Internetfasten zum Beispiel sein kann oder ob das Fasten ist am Fernsehen oder halt solche Dinge, die uns einfach frei werden lassen. Denn das ist ja der tiefste Sinn auch des Fastens, dass die Ich-Sucht bezwungen wird und der Mensch frei wird für Gott und frei für die anderen.
Also eine Vorbereitung auf Ostern, dem Positiven der Gnade Raum geben in uns.
Ja.
Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja. Erröte du stolze Asche vor einem Gott, der sich erniedrigt. Heute am Aschermittwoch empfangen wir alle das Aschenkreuz als Zeichen der Umkehr und der Buße. Und dabei wird an uns die Mahnung des Propheten Joel gerichtet: Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Erröte du stolze Asche vor einem Gott, der sich erniedrigt. Dieses Wort des heiligen Bernhard, das ich als Thema gewählt habe, will ich in vier Punkte betrachten, die uns helfen können, diese Zeit der Buße als eine Zeit der Gnade anzunehmen. Der erste Punkt, die Scham vor Gott, das heißt, erröte vor Gott. Zweitens, der Stolz des Menschen. Drittens, Gott, der sich erniedrigt. Und viertens, Diener der Freude. Wir kommen zum ersten Punkt. Erröte vor Gott. Die Scham vor Gott ist die Reaktion des Menschen auf das Misstrauen, das er Gott entgegengebracht hat. Die ersten Menschen ließen sich von der Schlange, vom Teufel verführen, indem sie das Misstrauen, das dieser ihnen ins Herz säte, indem sie diesem Misstrauen Raum gaben. Nach dem Vollzug der Sünde des sich Abwendens von Gott erkennen sie tatsächlich ihre böse Tat und wollen sich vor ihm verbergen. Diese Reaktion wiederholt sich bei jeder Sünde und ist eine Erklärung dafür, warum der Mensch, wenn er vor Gott hintritt, wenn er im Licht der Wahrheit seine Schuld erkennt, sich eigentlich zunächst schämen muss. Das sich Verbergen vor Gott bzw. der Versuch, ihn zu ignorieren, hat sehr viele Facetten in der Geschichte des Sündenfalls nach sich gezogen, bis hin zum Atheismus der Neuzeit, der bewusst Gott leugnet, um sich seiner Wahrheit nicht stellen zu müssen. Die Gottesfurcht hingegen ist nach dem Psalmenwort der Anfang der Weisheit, wie wir auch in Sirach 1,14 lesen. Sie kommt zwar noch nicht aus einer vollkommenen Liebe, denn die vollkommene Liebe bewirkt echte Reue, aber diese Gottesfurcht anerkennt die Größe Gottes, vor dem wir, wie es in Sirach 17 heißt, nur Staub und Asche sind. Gottesfurcht und Demut gehören also eng zusammen, wie auch auf der anderen Seite die Gottesleugnung und der Stolz miteinander verbrüdert sind. Viele Menschen haben in unserer Zeit die Ehrfurcht vor Gott immer mehr verloren, weil sie Gott nicht als Person anerkennen, der uns nahe sein will, der auf uns zukommt, der uns in seine Gemeinschaft einlädt, ja, der uns sogar mit unserem Namen ruft. Wo Gott nicht als Person, als Schöpfer und Erlöser des Menschen anerkannt wird, werden auch seine Worte missachtet und seine Gebote gebrochen. Deshalb wächst in unserer Gesellschaft die Schamlosigkeit, die jegliche persönliche Verantwortung vor Gott von sich weist und seine Gebote skrupellos bricht. Die Schamlosigkeit ist aber auch etwas, was sich dann auswirkt auf unser Verhältnis zum Nächsten. Erröte du stolze Asche vor einem Gott, der sich erniedrigt. Dieses Wort des heiligen Bernhard finden wir sind vielleicht erstaunt, in einer Predigt zum Lobe der jungfräulichen Gottesmutter. Denn Maria hat wie keine andere erfahren, dass Gott persönlich auf sie zukommt. Ja, dass er aus ihr Mensch werden will, dass er ihr Ja erbittet zu seinem Heilsplan und die Erfüllung seines Heilsplans von ihrem Ja abhängig macht. Als Jesus 12 Jahre alt war und Maria und Josef ihn im Tempel wiederfanden, da heißt es am Ende, und Jesus war ihnen gehorsam. Unser Ordensvater, der heilige Bernhard von Clairvaux, stellt bei der Betrachtung über dieses Geheimnis, dass Maria und Josef Jesus im Tempel wiedergefunden haben und er ihnen gehorsam war, die Frage: Wer ist hier wem gehorsam? Gott den Menschen, sagt er. Gott, sage ich, dem die Engel untertan sind, dem die Engel Fürsten und Mächte gehorchen, er war Maria untertan. Und nicht nur Maria, sondern Mariens wegen auch Josef. Bewundere also beides und siehe zu, was du mehr bewundern sollst, die gütigste Herablassung des Sohnes oder die höchste Würde der Mutter. Beides ist staunenswert, beides ein Wunder. Dass Gott einer Frau gehorcht, ist beispiellose Demut. Dass eine Frau Gott gebietet, unvergleichliche Hoheit. Diese Worte des heiligen Bernhard können uns wirklich innerlich erfassen und erkennen lassen, wie Gott sich hier erniedrigt hat und wie er zugleich auch dem Menschen eine unendliche Würde gibt. Vor allem der Gottesmutter, die für uns ihr Ja gesprochen hat, damit auch wir die Erlösung in uns aufnehmen können, nämlich Jesus Christus, ihren Sohn. Du stolze Asche ist der zweite Punkt. Wegen dieser Demut des Erlösers fordert Bernhard uns auf, Mensch, lerne gehorchen, Erde, lerne untertan sein, Staub, lerne dich demütigen. Wenn Jesus, Maria und Josef gehorsam war, dann, folgert Bernhard, müssen auch wir umso mehr diesen Geist der Demut annehmen. Bernhard ermahnt uns, erröte du stolze Asche, Gott erniedrigt sich und du erhebst dich. Gott unterwirft sich den Menschen und du willst über die Menschen herrschen und so dich, Gott, vorziehen. Wenn ich je so denken sollte, möchte mir doch Gott antworten, was er auch seinem Apostel zurechtweisend antwortete, weg mit dir, Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Denn so oft ich den Menschen zu gebieten wünsche, sagt Bernhard, so oft verlange ich, Gott vorauszugehen. Und dann denke ich wahrhaft nicht an das, was Gottes ist. Denn von ihm steht geschrieben, und er war ihnen gehorsam. Mensch, wenn du es unter deiner Würde hältst, das Beispiel eines Menschen nachzuahmen, so wird es gewiss deiner nicht unwürdig sein, deinem Schöpfer nachzufolgen. Wenn du ihm vielleicht nicht nachfolgen kannst, wohin immer er geht, so folge ihm wenigstens, wohin er sich zu dir herablässt. Das heißt, wenn du den erhabenen Weg der Jungfräulichkeit nicht zu gehen vermagst, so folge wenigstens Gott auf dem sichersten Weg der Demut. Dieser sicherste Weg der Demut kommt auch im Magnificat der Gottesmutter Maria zum Ausdruck. Dort spricht sie, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Im weiteren Verlauf ihres Lobpreises spricht sie, die Gottesmutter, die mahnenden Worte, er, Gott, zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, dass er unserem Vater Abraham, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Es ist interessant, dass der Ausklang des Magnifikats uns an Abraham, den Vater des Glaubens, erinnert, der in einer so radikalen Weise Gott gehorchte. Es ist gut zu vergleichen mit dem Glauben Mariens. Und Gott untertan war, dass Abraham sich selbst auch, als er mit Gott um Sodom und Gomorra feilschte, sich selber als Staub und Asche bezeichnete. Ich möchte Ihnen diese Stelle in Genesis 18, 27 bis 33 vorlesen, weil sie doch eine Stelle ist, die uns sehr nahe gehen kann. Abraham antwortete und sprach, heißt es dort, ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5. Wirst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und Abraham fuhr fort, zu ihm zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 40. Da sprach Gott, ich werde es der 40 wegen nicht tun. Und weiter sagte Abraham, mein Herr, zürne nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich dort nur 30. Gott entgegnete, ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Darauf sagte er, ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 20. Er antwortete, ich werde sie um der 20 willen nicht vernichten. Und nochmals sagte Abraham, mein Herr, zürne nicht, wenn ich noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur 10. Und wiederum sprach er, ich werde sie um der Zehn willen nicht vernichten. Nachdem der Herr das Gespräch mit Abraham beendet hatte, ging er weg und Abraham kehrte heim. Wir sind erschüttert, liebe Hörerinnen und Hörer, vor einer solchen Demut Abrahams, der sich selbst als Staub und Asche bezeichnet. Und wir sind auch erschüttert vor einem solchen Glauben, der sich Gottes Barmherzigkeit und Güte ganz anheimgibt. Diese Geschichte, wo Abraham stellvertretend für die Stadt Sodom und Gomorra eintritt, kann für uns auch ein Hinweis heute sein, stellvertretend zu beten für die Menschen, damit sie sich bekehren, für die Städte, für die Länder, ja für die ganze Welt. Diese Stelle im Alten Testament, im Buch Genesis, hat mich aber auch sehr an das Neue Testament erinnert. Zum Beispiel, es ist die gleiche Haltung, die wir bei Abraham finden, auch beim Aussätzigen im Evangelium zu bemerken, der zu Jesus sagt, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Markus 1,40. Oder auch bei der kananäischen Frau, die gleichsam auch mit Jesus feilscht und in ihrem Glauben an seine Güte es wagt, ihm zu widersprechen. Es heißt dort im Evangelium, die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Jesus erwiderte, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Und da entgegnete sie, ja, du hast recht, Herr. Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und eine ganz ähnliche Haltung der Demut finden wir auch beim Hauptmann von Kapharnaum, der das uns sehr geläufige Wort spricht, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. An diesen genannten Beispielen erkennen wir ein Dreifaches. Erstens, der Mensch erkennt, dass er vor Gott ein Nichts ist. Zweitens, er anerkennt die unendliche Größe Gottes. Und drittens, in einem fast verwegenen Glauben an die Allmacht und Barmherzigkeit Gottes bittet er für sich, beziehungsweise vor allem auch für andere und wird Fürsprecher für die anderen. Der heilige Bernhard von Clairvaux, den ich in diesem Vortrag oft zitiere, hat für die Mönche, aber das ist auch eine Aufstellung, die wir alle uns aneignen können, 12 Stufen der Demut und 12 Stufen des Stolzes beschrieben. In seinem Buch über die Stufen der Demut und des Stolzes nennt der heilige Bernhard diese 12 Stufen. Die 12 Stufen der Demut sind für ihn ein Aufstieg, während die 12 Stufen des Stolzes einen Abstieg darstellen. Und er hält sich dabei an die Regel des heiligen Benedikt, der im 7. Kapitel über die Demut diese Stufenleiter vergleicht mit dem Traum des Jakob, wenn er sagt, ganz sicher haben wir dieses Herab- und Hinaufsteigen so zu verstehen, durch Selbsterhöhung steigen wir hinab und durch Demut hinauf. Die so errichtete Leiter ist unser irdisches Leben. Der Herr richtet sie zum Himmel auf, wenn unser Herz demütig geworden ist. Als Holme der Leiter bezeichnen wir unseren Leib und unsere Seele. In diese Holme hat Gottes Anruf verschiedene Sprossen der Demut und der Zucht eingefügt, die wir hinaufsteigen sollen. Soweit das siebte Kapitel des heiligen Benedikt. Und am Anfang dieses Kapitels zitiert der heilige Benedikt die Worte des Herrn, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich möchte also, wie schon gesagt, die 12 Stufen der Demut, die der heilige Bernhard vom heiligen Benedikt aus seiner Regel übernommen hat, und die 12 Stufen des Stolzes, die der Bernhard selber formuliert hat, vortragen. Zunächst in ganz kurzer Fassung die 12 Stufen der Demut. Erstens, erste Stufe, ist die Gottesfurcht. In Gottesfurcht sollen wir uns vor jeder Sünde hüten. Zweitens, der Mönch lebe nicht seinen eigenen Willen. Die dritte Stufe, er unterwerfe sich in vollem Gehorsam den Oberen. Viertens, aus Gehorsam bewahre er in harten und schwierigen Lagen die Geduld. Fünftens, er bekenne seine Sünden. Sechstens, er bekenne und halte sich für unwürdig und unnütz zu allem. Siebtens, er halte und bekenne sich zum Geringsten von allen. Achtens, er halte sich an die allgemeine Klosterregel. Neuntens, er bewahre Schweigen, bis er gefragt wird. Zehntens, er sei nicht gleich bereit zu lachen. Elftens, ein Mönch spreche nur wenige und vernünftige Worte und er erhebe seine Stimme nicht zum Schreien. Und zwölftens, im Herzen und nach außen zeige man immer Demut. Der Blick sei zum Boden gerichtet. Und Bernhard sagt, dass es Stufen des Aufstieges sind. Die ersten beiden Stufen, das bedeutet Gottesfurcht und Entsagung des eigenen Willens, gelten außerhalb der Klostermauern genauso und müssen dort bestiegen werden. Und ab der dritten Stufe, sagt Bernhard, unterwerfe sich der Aufstiegswillige einem Oberen. Dazu möchte ich aber bemerken, und Sie werden mir wahrscheinlich auch recht geben, liebe Hörerinnen und Hörer, wer das menschliche Leben kennt, weiß, dass Demut und Gehorsam für jede menschliche Gemeinschaft vonnöten ist, wenn menschliches Leben gelingen soll. Ob im Beruf oder in der Familie oder sonst wo menschliches Leben gelingen soll, so ist auch der gegenseitige Gehorsam ganz notwendig. Am Ende dieser 12 Stufen der Demut möchte ich noch einmal den heiligen Benedikt aus seiner Regel zitieren. Dort heißt es, wenn also der Mönch alle Stufen auf dem Weg der Demut erstiegen hat, gelangt er alsbald zu jener vollendeten Gottesliebe, die alle Furcht vertreibt. Aus dieser Liebe wird er alles, was er bisher nicht ohne Angst beobachtet hat, von nun an ganz mühelos, gleichsam natürlich und ohne Gewöhnung einhalten, nicht mehr aus Furcht vor der Hölle, sondern aus Liebe zu Christus, aus guter Gewohnheit und aus Freude an der Tugend. Dies wird der Herr an seinem Arbeiter, der von Fehlern und Sünden rein wird, schon jetzt gütig durch den Heiligen Geist erweisen. Kommen wir nun zu den 12 Stufen des Hochmutes, des Stolzes, die der heilige Bernhard zusammengestellt hat. Analog zu den 12 Stufen der Demut. Die erste Stufe des Stolzes ist die Neugierde, indem man die Augen und die anderen Sinne auf Dinge lenkt, die für einen nicht von Belang sind. Ich habe bei dieser Stufe der Neugierde auch vielleicht unsere Probleme vor Augen gehabt, wo Menschen oft, gerade auch wenn sie am Internet sind, aus Neugierde sich oft verlieren und hier, so möchte ich sagen, die Zeit totschlagen. Zweitens, zweite Stufe. Zweite Stufe des Abstieges, des Hochmutes, ist die Leichtfertigkeit, die durch Worte Freudiges und Trauriges unterschiedslos kundtut. Also hier fehlt eigentlich die Unterscheidungsgabe, es fehlt die Diskretio. Die dritte Stufe des Abstiegs, die alberne Heiterkeit, die erkannt wird, wenn einer grundlos ins Lachen ausbricht. Viertens, die Prahlerei, die sich in Geschwätzigkeit breit macht. Fünftens, die Ich-Bezogenheit, in Ruhmsucht nur auf das eigene zu schauen. Sechstens, die Überheblichkeit, sich heiliger zu halten als andere. Siebtens, die Vermessenheit, sich in alles einzumischen. Achtens, die Verteidigung seiner Sünden. Neuntens, das heuchlerische Sündenbekenntnis, das an den Tag kommt, wenn Hartes und Schwieriges abverlangt wird. Zehntens, die Ablehnung gegen den Lehrer und die Brüder und Schwestern. Elftens, die Freiheit zu sündigen. Zwölftens, die Gewohnheit zu sündigen. Und Bernhard meint dazu, In den 6 ersten Stufen offenbart sich die Verachtung der Brüder und Schwestern. In den 4 folgenden die Verachtung des Lehrers und in den beiden letzten die Verachtung Gottes.
Heute geht es um den Aschermittwoch. Erröte du stolze Asche vor einem Gott, der sich erniedrigt. Ein Zitat des heiligen Bernhard von Clairvaux, das uns Abt Dr. Maximilian Heim aus Heiligenkreuz auslegt. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria geht es weiter im Vortrag.
Wir sind also bei unserem dritten Punkt angelangt. Vor einem Gott, der sich erniedrigt. In unserer Abhandlung über dieses Thema Erröte du stolze Asche vor einem Gott, der sich erniedrigt, sind wir damit im Herzen der Nachfolge Christi angelangt. Es ist die Bereitschaft, das Wort Jesu ernst zu nehmen. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Auch hier möchte ich ein Wort des heiligen Bernhard zitieren. In seiner 5. Predigt zum Fest aller Heiligen ruft er uns auf, von ganzem Herzen umzukehren mit Fasten, Weinen und Klagen, uns Christus zuzuwenden, der seine Liebe zu uns offenbart, indem er sich uns als der Leidensmann zeigt, der für uns und um unseres Heiles willen das Kreuz auf sich genommen hat, wie es Bernhard wörtlich sagt, mit Dornen gekrönt, damit wir uns gleichfalls verdemütigen und zerknirscht werden. Wenn die Heiligen Christus, das Haupt des Leibes, schon in seiner Herrlichkeit sehen dürfen, so wird uns, die wir noch auf Erden sind, dieses Haupt, Christus, nach Bernhard, nicht vorgestellt, wie es ist, sondern wie es für uns geworden ist, nicht mit Herrlichkeit gekrönt, sondern mit den Dornen unserer Sünden bedeckt. Und Bernhard spricht das eindringliche Wort, es sollen sich die Glieder schämen, selbst auf Ehre auszugehen, wenn ihnen ihr Haupt so ruhmlos dargestellt wird, ohne Gestalt und Schönheit. Es schäme sich das Glied, unter einem dornengekrönten Haupt verweichlicht zu sein. Da gereicht ihm jeglicher Purpur nicht zur Ehre, sondern zum Spott. Was bedeutet also, Christus nachzufolgen? Das bedeutet, mitten in dieser Welt nicht von dieser Welt zu sein. Jesus, der selbst arm wurde, um uns reich zu machen, beruft Menschen in diese freiwillige Armut des gottgeweihten Lebens mit der Zusicherung, selig die ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Wagen wir einmal einen philosophischen Satz von Martin Heidegger geistlich anzuwenden. Heidegger sagte, der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen. Mich erinnert dieser Satz von Heidegger an ein Kalenderwort, das sehr früh die Richtung meiner Berufung bestimmte. Dort las ich sehr oft auf einem Kalenderblatt, Verzicht nimmt nicht, er gibt Kraft. Dahinter erkannte ich zutiefst auch die Haltung Mariens, die sich selbst als die niedrige Magd des Herrn bezeichnet hat. Jesus ist in dieser Einfachheit aufgewachsen. Seine Solidarität mit den Armen beginnt beim demütigen Ja Mariens in Nazareth, wird vertieft durch die Geburt in der Höhle von Bethlehem. Schließlich teilt Jesus freiwillig das Schicksal der Verfolgten und Entrechteten bis zum Tod am Kreuz, wo er in die äußerste Armut um unseretwillen hinabsteigt. Wiederholen wir es noch einmal. Für uns arm geworden, wollte Christus uns durch seine Armut reich machen. Und deshalb wünscht sich auch Papst Franziskus heute eine arme Kirche für die Armen. Er sagt wörtlich, Papst Franziskus, wir sind aufgerufen, Christus in ihnen, in den Armen, zu entdecken. Uns zu Wortführern ihrer Interessen zu machen, aber auch ihre Freunde zu werden. Sie anzuhören, sie zu verstehen und die geheimnisvolle Weisheit anzunehmen, die Gott uns durch sie mitteilen will. Soweit Papst Franziskus. Auch Papst Benedikt XVI. Hat 2011 in Freiburg das Thema der Armut oder sagen wir es mit seinen Worten der Entweltlichung der Kirche konkret angesprochen. Aufregung und Unverständnis wurden seinem Appell damals entgegengebracht, obwohl bereits das Zweite Vatikanische Konzil gerade im Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens Perfekte Caritatis schreibt, die Mitglieder aller Institute sollen sich bewusst bleiben, dass sie vor allem einem göttlichen Ruf geantwortet haben und dadurch auch der Welt entsagt haben, um Gott allein zu leben. Der Welt entsagt haben, das ist doch nichts anderes als Entweltlichung. Die provokativen Worte Benedikt XVI. Sind auch heute ein Anruf an die Kirche, sich nicht selbst genügsam den Maßstaben der Welt anzugleichen. Er sagte damals, um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche immer wieder die Anstrengung unternehmen, sich von ihrer Verweltlichung zu lösen und wieder offen auf Gott hinzuwerden. Sie folgt damit den Worten Jesu, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Der neue selige Papst Paul VI., der die Tiara ablegte, litt sehr unter der Verweltlichung von Priestern und Ordensleuten, die vor Christus, vor der Kirche und vor ihrem Gewissen in feierlicher Weise, in freier Entscheidung und aus Liebe zu Gott ihren heiligen Versprechungen dann untreu geworden sind. Das ist, so sagte er, unsere Dornenkrone. Sagen wir als Getaufte, Gefirmte und Gottgeweihte wieder neu unser Ja. Sagen wir ein Ja zu unserer Armut, indem wir die Hände öffnen, nicht um zu besitzen, sondern um sie dem entgegenzustrecken, an dem wir uns verlieren dürfen, um uns selber zu finden. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das Einzige, das zählt und uns frei macht, ist ja letztlich die Liebe. Diese Liebe wurde sichtbar in der freiwilligen Erniedrigung des Sohnes Gottes. Wie der Philipperhymnus des heiligen Apostels Paulus sagt, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit der Philipperhymnus. Mit seinem Leben, Leiden und Sterben hat Christus selbst das Lebensmodell für uns Christen aufgezeigt. Deshalb sagt Paulus, wir sollen so gesinnt sein, wie es dem Leben in Christus entspricht. Das heißt, konkret bereit sein, demütig und großmütig ihm nachzufolgen. Er entäußerte sich, das heißt, er wurde Mensch, hat unsere Krankheiten, unsere Leiden, unseren Tod freiwillig auf sich genommen. Es ist das Geheimnis, vor dem wir unser Knie beugen. Das Wort ist Fleisch geworden, hat unsere Begrenzungen auch angenommen und hat unter uns gewohnt. Für uns ist es ein Geheimnis der Liebe, dass der Sohn Gottes in der Erniedrigung bereit war, freiwillig das Leiden auf sich zu nehmen. Ja, sogar durch Leiden, wie es im Hebräerbrief heißt, den Gehorsam gelernt hat und Urheber unseres ewigen Heiles geworden ist. Deshalb sind, wie es Papst Benedikt XVI. Einmal ausdrückt, Macht, Reichtum, Ansehen nicht die höchsten Werte unseres Lebens. Denn, wie er wörtlich sagt, Papst Benedikt, denn im Grunde stillen Macht, Reichtum und Ansehen, stillen sie die innerste Sehnsucht unseres Geistes nicht. Wir sollen hingegen unser Herz dem anderen öffnen, mit dem anderen die Last unseres Lebens tragen und uns dem himmlischen Vater gehorsam und vertrauensvoll öffnen, in dem Bewusstsein, dass wir gerade durch unseren Gehorsam gegenüber dem Vater frei werden, die Gesinnung Jesu nachzuvollziehen. Das wäre die tägliche Übung, die wir als Christen leben sollen. Soweit Papst Benedikt bei der Generalaudienz am 1. Juni 2005. Christus selbst ist also das Urbild des gehorsamen Menschen. Seine Speise ist es, den Willen des Vaters zu erfüllen. Er ist der Gottesknecht, der auch uns geduldig in seine Haltung hineinführen möchte. Für den Mönch gilt nach der Regel des heiligen Benedikt der Gehorsam ohne Zögern, weil ihm die Liebe zu Christus über alles geht. Wenn uns dies schwerfällt, dann trösten wir uns damit, dass die Mühe des Gehorsams uns nicht knechten will, sondern im Letzten der Liebe Raum schafft. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Diener der Freude. Wer sich als Knecht Christi versteht, wird erkennen, dass die gebundenen Hände des Herrn das größte Zeichen seiner Freiheit sind. Deshalb sagt Paulus, wir wollen ja nicht Herren über euren Glauben sein, sondern wir sind Diener eurer Freude, denn im Glauben seid ihr fest verwurzelt. 2 Korinther 1,24. Zu diesem Glauben gehört, dass wir das Wort Jesu ernst nehmen und als ein Wort der Demut. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Lukas 17. Der Herr schenke uns, wie es Papst Franziskus ausdrückt, die beiden großen Gnaden, die Demut und die Gnade des Dienstes, damit wir sagen können, wir sind unnütze Sklaven, doch Diener bis zum Ende. Und am Ende wartet auf uns die Freude. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und schon jetzt gilt, wie es Josef Ratzinger in einer Primizpredigt einmal formuliert hat, du aber tritt heraus aus der Totenarbeit dieser Welt und verkünde die Freude. Das ist der eigentliche Kern des Rufes, den der Herr an die richtet, die sein Wort weitertragen. Die Freude verkünden, deshalb hat ja Paulus die Diener des Evangeliums Diener der Freude genannt. Und nun ein abschließender Gedanke. Paulus bekennt im 2. Korintherbrief seine Schwachheit. Immer wieder wird der Diener des Herrn an die Grenzen seiner Kräfte geführt. Dies lässt der Herr zu, damit in dieser Schwäche Gottes Kraft zur Vollendung kommt. Ich möchte meine Betrachtung über errötete, stolze Asche vor einem Gott, der sich erniedrigt, mit einem Aufruf des heiligen Bernhard beschließen, der Ihnen allen wohlbekannt ist. Mit diesem Aufruf wird noch einmal zusammengefasst, wie wir als bedrängte Kinder Evas, wie wir im Salve Regina singen, im Meer der Zeit nicht untergehen, sondern voll Hoffnung und Zuversicht auf den Stern blicken, der noch leuchtet in der Finsternis des Karfreitags und dessen Helle ein reiner Abglanz ist vom Licht des Auferstandenen, der Sonne der Gerechtigkeit. Wenn die ersten Menschen durch ihren Stolz und ihr Misstrauen sich voreinander und vor Gott schämten, so sollen der Gehorsam Mariens und ihre Demut und Reinheit uns zu einer Ehrfurcht und Liebe führen, die in der Niedrigkeit des Stalles von Bethlehem den Gott in Windeln erkennt und die in der geöffneten Seite des Gekreuzigten den Quell der Barmherzigkeit erkennt und bereit ist, diesen Quell weiterzuleiten auf eine in sich verlorene Menschheit. Deshalb dürfen wir nun das Wort des heiligen Bernhard am Ende uns ans Ende unserer Betrachtung stellen. Er sagte, wann immer du erkennst, dass du unter Stürmen und Unwettern, eher in den Fluten dieser Welt hin und her gerissen wirst, als auf festem Boden zu wandeln, wende deine Augen nicht ab vom Glanz dieses Gestirns, willst du von den Stürmen nicht zerschellt werden. Erheben sich die Stürme der Versuchungen, befindest du dich inmitten von Klippen der Trübsal, blicke auf zum Stern, rufe Maria, wirst du auf den Wogen des Hochmuts, des Ehrgeizes, der Verleumdung, des Neides hin und her geschleudert, blicke auf zum Stern, rufe Maria. Erschüttert der Zorn, die Habsucht, die Fleischeslust, das Schifflein deiner Seele, blicke auf zu Maria. Bist du über die Abscheulichkeit deiner Laster bestürzt, über den elenden Zustand deiner Seele beschämt, von Schrecken erfasst bei dem Gedanken an das Gericht, beginnst du immer tiefer in den Abgrund der Trostlosigkeit und der Verzweiflung zu sinken, denke an Maria. Mitten in Gefahren, Nöten und Unsicherheiten, denke an Maria, rufe Maria an. Ihre Anrufung, der Gedanke an sie, möge nie von deinen Lippen und aus deinem Herzen weichen. umso sicherer durch ihre Fürbitte Hilfe zu erlangen, versäume nicht, ihre guten Beispiele nachzuahmen. Folgst du ihr nach, so wirst du dich nicht verirren. Rufst du sie an, so kannst du nicht verzweifeln. Denkst du an sie, bleibst du dem falschen Weg fern. Solange sie dich an der Hand hält, kannst du nicht fallen. Unter ihrem Schutz hast du nichts zu fürchten. Führt sie dich, ermüdest du nicht. Durch ihre Gunst kommst du sicher ans Ziel. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank an Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir haben uns mit einem Zitat von Bernhard von Clairvaux heute zum Aschermittwoch beschäftigt. Erröte du stolze Asche vor einem Gott, der sich erniedrigt. Abt Dr. Maximilian Heim, der Abt vom Zisterzienserkloster Heiligenkreuz bei Wien, hat uns einen Vortrag gehalten. Jetzt dürfen Sie anrufen, Ihre Fragen oder Ihre Beiträge melden. 089 517 008 008, das ist eine deutsche Nummer, außerhalb von Deutschland 0049 nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Es wäre schön, wenn Sie sich mit einbringen. Eine erste Anruferin aus Schongau hat uns erreicht, Frau Maria Kirchstein, grüß Gott. Da hören wir noch das Radio im Hintergrund. Frau Maria Kirchstein, jetzt sind Sie dran. Sie dürfen jetzt reden.
Ja, ich wollte mit dem heiligen Mann sprechen.
Der Abt Maximilian kann Sie jetzt schon hören. Aber wir hören noch.
Der war heute in Schongau.
Oh, ich glaube, da verwechseln Sie ihn wahrscheinlich so schnell. Schongau Wien geht wahrscheinlich nicht ab Maximilian, oder?
Nein.
Ich habe ihn dann gesehen, aber ich sehe ja mit meinen Augen nicht genau das Gesicht ab. Mhm. Und der hat aber hergelacht und ich habe gedacht, der kommt dann anschließend zu mir. Wir hatten ja was zu besprechen.
Ich glaube, da verwechseln Sie jetzt jemanden. Vielleicht meinten Sie einen anderen Pater, der vielleicht mit Ihnen sprechen wollte. Frau Maria Kirchstein, wir schließen Sie am Schluss auf jeden Fall mit in den Segen ein. Alles Gute nach Schongau. Abt Maximilian, Fasten, Almosen, Gebet, das sind immer so die drei Dinge, die in der Tradition der Kirche für die Fastenzeit genommen wurden. Wie könnte das denn für uns praktisch aussehen? Heute ist der Start, sage ich mal, in die Fastenzeit. Viele nehmen sich Vorsätze. Haben Sie da einen Tipp für uns?
Naja, ich glaube, das Fasten sollte man eben jetzt nicht nur um der Figur willen oder um der Gesundheit willen vollziehen, sondern es sollte man wirklich halt aus Liebe zu Gott vollbringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich weiß noch, wie ich als Kind selber gerne auch mich in der Fastenzeit zurückgehalten habe. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, tu es aus Liebe zu Gott. Und das war ein ganz wichtiger Hinweis, dass das also nicht irgendwie aus Eitelkeit wieder geschieht, sondern dass es wirklich aus einer Motivation geschieht, dass ich aus Liebe zu Gott jetzt faste und natürlich auch bereit bin, für die Nächsten etwas zu tun, Almosen geben. Das ist sicher auch entscheidend. Und Gebet ist selbstverständlich, dass man gerade auch diese Zeit als Zeit der Gnade annimmt und dann einfach sich fragt, wie kann ich mein Gebetsleben oder wie kann ich mein geistliches Leben, auch wenn ich draußen bin, in eine neue Ordnung hineinbringen? Dazu könnte sein, dass ich sage, ich bete jetzt wirklich regelmäßig in der Früh, mittags und abends, zum Beispiel den Engel des Herrn, oder ich bin bereit, halt wirklich auch mitten untertags kurze Stoßgebete zu sprechen. bereit, auch für andere, wenn ich sage, ich bete für dich, das auch wirklich einzuhalten und nicht nur sich den Vorsatz zu nehmen und dann wieder nicht zu erfüllen oder eucharistische Anbetung zu pflegen. Oder dass ich auch mein Leben gerade in der Bußzeit, das ist ja Buße, sage, ich gehe zum Beichten. Auch wenn es vielleicht schon seit Jahren her ist, dass ich das letzte Mal beim Beichten war. Sondern ich möchte wirklich ganz bewusst die Beichte wieder als Erneuerung des Lebens hernehmen. Ich persönlich könnte ohne Beichte überhaupt nicht leben und versuche wirklich wenigstens alle 2 Wochen zum Beichten zu gehen, weil es notwendig ist, doch in der Barmherzigkeit Gottes immer wieder auch dieses reine Herz, das Gott uns schenken will, von ihm empfangen, zu empfangen und zugleich im Zeichen dieser Buße auch zu setzen.
Abt Maximilian, was macht denn einen guten Vorsatz aus?
Ja, ich glaube, auch da möchte ich einen kleinen Hinweis geben, vielleicht von meinem Beichtvater, der schon verstorben ist, Theodor de Pohl, als ich noch in Bochum-Stiepel war. Der hat oft von den 4 Ks gesprochen. Klein, konkret, konsequent und kurz. Das ist eine gute Form, nämlich, dass man sagt, er muss kurz sein, dass ich ihn mir wirklich auch immer wieder vor Augen halten kann. Klein, dass ich mich nicht selber übernehme. Konkret, dass ich etwas ganz Bestimmtes hernehme und konsequent, dass ich es auch durchhalte. Und das ist eine wichtige Sache, dass ich bei Vorsätzen eben nicht sage, ja, jetzt hat die ganze Fastenzeit vielleicht schon ist gelaufen und ich habe immer noch nicht meine Vorsätze eingehalten. Das hängt oft auch an einem Stolz, mit einem Stolz zusammen, dass man sich zu große Vorsätze macht, sondern kleine Vorsätze. Also wirklich die Demut wahren. Und das ist eine gute Möglichkeit, dann auch mit auf kleinen Schritten das Richtige anzupeilen und eben vor allem eine Umkehr zu vollziehen. Das heißt immer eine Hinwendung zu Jesus Christus.
Kann man ganz kurz die 4 nochmal nennen? Kurz, klein?
Kurz, klein, konsequent und konkret.
Alles klar. Wir haben eine weitere Hörerin aus Oberbayern. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte vielleicht eine Frage zu der eine sättigende Speise am Tag, das man nehmen darf. Das heißt, an den 2 Tagen sollte man doch mindestens Brot essen. Und wenn das eine sättigende Speise ist, was heißt das dann, dass man dann 3 Scheiben Brot essen darf?
Nein, Sie können ein ganz normales Mittagessen auch essen, aber halt natürlich ohne Fleisch. Aber es soll halt wirklich nicht so sein, dass man sich in der Früh schon den Magen vollhaut und dann am Abend noch einmal, sondern dass sie halt auch spüren. Und das wird individuell verschieden sein.
Ja,
verstehen
ja.
Sie, für manche werden vielleicht schon 3 Brote, 3 Scheiben Brote zu viel oder zu wenig. Für den anderen, das ist wirklich individuell verschieden und da soll man jetzt nicht kleinlich sein, sondern ich glaube, das wird auch der Heilige Geist einen selber eingeben, dass ich spüre, jetzt ist hier genug oder jetzt sollte ich noch ein bisschen was essen.
Ja, das war jetzt nur so allgemein, weil das heißt sättigende Speise, das hat mich schon interessiert, ja. Dann nochmal zu der Leiter. Sie haben erzählt, Herr Abt, dass das Leiter der Demut
ja.
ist. Ich habe mal ein Bild gesehen, da stand Tugendleiter. Das habe ich mir auch mal gekauft, wusste ich jetzt nicht, dass es auch eine Demutleiter gibt, dass man das wahrscheinlich so und so bezeichnen kann. Das war auch aufgrund eines Traumes, weil ich eine Leiter hochging und da war plötzlich die Leiter zu Ende und ich habe Angst bekommen und habe das aber nicht gewusst, was das heißen könnte. Also könnte sein, dass ich früher mehr Tugende hatte oder mehr Demut als jetzt. Das ist jetzt nur so am Rande.
Ja. Also ich glaube, man soll keine Angst bekommen, in der Demut zu wachsen oder in den Tugenden. Meine Mutter hat einmal einen schönen Spruch geprägt, der mich wirklich auch sehr geprägt hat. Die hat gesagt, die Tugend treibt das Laster fort, die Demut bricht den Stolz. Bist du bereit, dann zeigt er dir, was er von dir gewollt. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Zusammenfassung auch irgendwie doch eines Lebens, das aus der Gnade der Tugenden auch, die ja vom Heiligen Geist gewirkt werden, uns eingegeben werden.
Vielen Dank für den Anruf. Alles Gute Ihnen. Wir haben noch eine Hörerin, Frau Theobald aus Emmering. Grüß Gott.
Vielen Dank für den Vortrag. Der kam jetzt wirklich gerufen. Ich habe gestern schon angefangen, mich so auseinanderzusetzen und habe da mit der Fastenzeit und habe im Bibel-TV auch was Schönes gehört und gesehen darüber. Und da war eine Frau, eine griechisch-orthodoxe Dame, und die hat gesagt, dass es auch so schön ist, wenn man verzichtet, dass man trotz allem versucht, in der Freude zu bleiben. Das hat mich recht angerührt. Und diese Punkte, die Sie zu Anfang erzählt haben, da könnte ich aber jedem hier schreien. Und das Ziel ist in weiter Ferne gerückt. Und ja,
aber ich glaub,
die Scham macht sich auch breit. Und ich sitze jetzt hier seit 14 Uhr und schreibe und lese Bibel und ich ringe. Ich würde so gerne jetzt einen Kaffee trinken. Ja, und diese Sachen, ja, es ist mit den kleinen Ks, das finde ich sehr schön, das wollte ich noch sagen. Und ich mache jetzt das kleine K und werde jetzt versuchen, mich gedanklich anders zu beschäftigen und eben schon am ersten Tag nicht gleich in die Falle zu tappen und eben auf diesen Kaffee zu verzichten.
Ist das das, was Sie sich vorgenommen haben jetzt, oder?
Ja, Kaffeeverzicht. Okay. Ich denke, Kaffeeverzicht, das Essen spielt auch eine Rolle, aber ich finde, die Fastenzeit ist so groß und weit gefächert. Also ich möchte gerne in der Freude bleiben, das hat mich gestern sehr angesprochen. Mhm. Und dass meine Gedanken, weil da fängt es ja an, immer, auch wenn mich jemand ärgert oder ich noch alte Grollis in mir hege, dass die Gedanken für diese Person eben, weil Liebe denkt immer gut, ich sie immer versuche, wieder auf die andere Seite, auf die gute Seite Jesu zu ziehen.
Prima, danke für diesen Tipp. Ja, in der Freude bleiben, gerade jetzt in dieser Zeit, sicher auch eine gute Idee. Alles aus Liebe zu Gott haben Sie eben mit zum Beispiel genannt. Ich glaube, jeder konnte heute etwas mitnehmen aus dieser Sendung. Vielen Dank, ab Maximilian.
Gerne.
Ja, für alle, die gerne die Sendung hören möchten, noch einmal, Sie können eine CD bestellen. Das ist die 08328 921 120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst von Radio Horeb. Sie können auch auf unsere Homepage gehen. www.horeb.org, unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Da werden Sie bald auch diese Sendung finden. Ab Maximilian, dürfen wir Sie zum Schluss um den Segen bitten?
Gerne. Wir beginnen vielleicht mit einem kleinen Gebet noch. Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josefs, aller Engel und aller Heiligen, segne und stärke und leite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und eine gute Fastenzeit.
Ihnen auch.
Danke.
Danke.
Das wünschen wir auch allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie, Marion Kuhl.